Gut, dann spiele ich jetzt das Intro ab. Und dann können wir die Sendung beginnen. Okay?
Okay.
Couch.
Dear listeners, this is the last call for a regular episode of the Brüllaffen Couch in 2016. Last call. Please listen now. Da ich kein Isländisch kann, dachte ich, ich versuch's mal so. Isländisch kann, aber manchmal, der Spritti. Gott sei Dank ist er heute hier.
Jag aus für Herkeln. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag zur 242. Folge der Brüllaffen-Couch, die eigentlich die 243. ist. Es ist sehr verwirrend. Wir haben nämlich letzte Woche schon unseren Jahresrückblick aufgenommen und nehmen jetzt die Folge auf, die vorher erscheinen wird. Puh. Und deswegen ist das, über was wir jetzt gerade noch kurz reden wollten, nicht im Jahresrückblick, obwohl der Jahresrückblick erst später erscheint, aber es ist erst danach passiert. Und zwar Berlin. Gerade eben im Moment kam die Meldung, dass ISIS Claims Responsibility, was ja noch nichts heißen muss, sie machen es ja bei so ziemlich allen, und der Täter ist ja auch noch nicht gefasst. Du bist ja in Berlin, Umland Berlin. Hast du irgendwas heute davon so mitbekommen oder hast du dich zu Hause zurückgezogen oder hat sich das irgendwie beeinflusst? Hast du es überhaupt mitbekommen?
Nein. Also gestern war ich arbeiten, war dann zu Hause und plötzlich bekam ich Anrufe erst von einem Freund, weil ich mitten am Kuchenbacken war, habe ich mit der Nase aufgelegt, dann von meiner Mutti, wo ich dachte, okay, wenn Mutti anruft, dann muss ja schon Not am Mann sein. Und sie meinte nur, geht es dir gut, du bist doch in Berlin. Der Unfall, der Weihnachtsmarkt, und ich dachte erstmal halt, stopp, was ist überhaupt los, erzähl mir alles. Und dann hat sie eben erzählt, sie hat in den Nachrichten gehört, es wäre ein LKW in die Menschenmenge am Weihnachtsmarkt geknallt und es gäbe Verletzte, Tote, man weiß noch nicht so viel und sie mache sich Sorgen. Dann ging es los, plötzlich immer wieder klingte das Telefon, 12 Nachrichten aus 8 Chats, irgendwelche Leute, die gefragt haben, geht es dir gut? Da habe ich festgestellt, man kann sogar auf Facebook anzeigen, dass man sicher ist. Habe ich nicht getan. Facebook muss nicht alles wissen. Aber es war ganz schön krass. Es war schon so eine Welle, nicht wirklich der Angst, aber wo Leute sich Sorgen gemacht haben um einen. Es war berührend zu sehen, dass sie sich Sorgen machen, aber gleichzeitig heißt es ja, dass sie sich wirklich bedroht gefühlt haben in dem Moment. Und das macht schon ein ganz schönes Unwohlsein und lässt einen denken, okay, was ist denn mit meinen Bekannten passiert? Ist mit denen was passiert?
Ich muss zugeben, ich habe auch an dich gedacht. Und dann habe ich das mit Berlin gehört. Nein, Quatsch. Ich habe das mit Berlin gehört und dann habe ich ja nicht gedacht. Letztens als.
Und dann dachtest du, und dann halt nächstes Mal Buletten, ne? Ja.
Als es mit München war, habe ich auch irgendwie 2 Bekannte in München gehabt. Bei einem wusste ich sogar, der wohnt in der Nähe von diesem Einkaufszentrum. Und dann habe ich doch mal versucht, ihn zu kontaktieren. Ich habe das auch erst gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das Erste, was ich mitbekommen war, war hier so von Chrome so ein Pop-up, wo stand, XY hat sich als sicher markiert in Berlin. Ich gedacht, ja, wieso? Und dann habe ich die Meldung gelesen, dass da was passiert ist. Und dann muss ich sagen, hat mich das überhaupt nicht berührt. Also ich habe das weitergemacht, was ich gemacht habe. Ich habe nicht großartig, also ich habe die Überschrift gelesen, dass ein LKW da in den Weihnachtsmarkt gefahren ist, und dann habe ich aber nicht jetzt Nachrichten angemacht oder Twitter-Feeds gelesen oder sonst was. Es hat mich wirklich so ein bisschen kalt gelassen. Und ich kann nicht erklären, warum oder wieso, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass das irgendwo auch dann ganz angenehm war, weil ich mich nicht mehr großartig drum gekümmert habe gestern Abend und heute früh dann die Nachrichten geguckt habe und dann zumindest der Informationslage schon ein bisschen besser war. Also alles Mögliche wissen wir ja auch noch nicht, aber es war mal ganz angenehm, nicht auf diesen ganzen nervigen Kram reinzufallen.
Das stimmt. Also die Sachen, die wir jetzt wissen, LKW rast an dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt in Berlin in die Menschenmenge. 12 Tote bis jetzt. Hier auf der Seite von heute.de steht 48 Verletzte. Dann habe ich heute gelesen, dass irgendwie 24 schon aus dem Krankenhaus davon entlassen sind. Und dass auf dem Beifahrersitz des Lastwagens sich der erschossene Fahrer der polnischen Spedition des LKWs gefunden haben soll. Ja. Also
Ja.
nicht alles ganz koscher und das war nicht die Spedition selbst,
Nee, es scheint wohl so,
was ja zu erwarten war.
der Fahrer hatte wohl gestern einen Entladetermin bei ThyssenKrupp in Berlin und nee, heute hat er den Termin gehabt, der war aber gestern schon da und die haben dann halt wieder weggeschickt, der soll heute wiederkommen. Und sowas passiert häufiger, also dass es bestimmte Ausladetermine gibt und die LKW-Fahrer wollen dann halt den Tag früher entladen. Und da hat er einen LKW irgendwo abgestellt und sich was zu essen geholt und dann ist wohl irgendwas vorgefallen. Das ist ja wohl jetzt alles Spekulation. Wie auch immer, die Polizei geht wohl davon aus, er war nicht der Fahrer. Ansonsten weiß man noch nicht viel und habe ich auch keine Lust zu spekulieren, aber haben wir sonst noch was Relevantes dazu zu sagen?
Keine Panik, es ist furchtbar. Und es gibt Betroffene und die haben Angehörige. Und wäre da jetzt einer dabei, der Verbindung zu mir hätte, wäre es dreifach so furchtbar. Aber es hilft auch nichts, sich da Panik zu machen und zu denken, ich kann nie wieder rausgehen, weil am Ende können sie das Flugzeug auch auf dein Haus fallen lassen.
Mich nervt halt, und das ist jetzt nicht nur speziell da, sondern die ganze letzte Zeit schon immer dieses, es ist was Dramatisches passiert und es muss 24 Stunden rund um die Uhr dann drüber berichtet werden und spekuliert werden und die Politiker kommen schon direkt raus, das sind die Toten im Prinzip noch nicht abtransportiert, so hart das klingt. Da gibt es dann schon welche, die sagen, ja, das sind Merkels Tote und sonst sowas und ich denke, das
Oh,
muss doch jetzt
ja.
nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Lasst doch mal das, was ist. Aber wenn die ARD oder ZDF nicht rund um die Uhr über berichten, dann heißt es dann auch, hier Lügenpresse, die berichtet da jetzt nur nicht drüber, weil das ein terroristischer Anschlag war, wo noch nicht klar ist, ob es überhaupt einer war. Er hätte ja auch eine Amokfahrt sein können. Kann ja immer noch eine Amokfahrt gewesen sein. Das nervt mich so. Genauso, ich habe es nicht gesehen, aber meine Eltern haben es gesehen, haben mir das erzählt, dass gestern Tagesthemen, glaube ich, eine Sondersendung hatte und dann noch gesagt hat, wir wissen noch nicht, was war, wir wollten nicht spekulieren, dann aber schon einen Beitrag vorbereitet hatte mit allen möglichen Anschlägen, wo sie alle möglichen Terroranschläge in Europa zusammengestellt haben seit 9/11 oder so. Weißt du, vorher, ja, wir wissen nicht, was es war, wir wollen
Klar,
nicht
gibt es wahrscheinlich
spekulieren.
täglich aktuell.
Ja, den haben sie dann schon so auf
Wird
Halde
wahrscheinlich
gehabt.
täglich aktualisiert, der Beitrag.
Ja, so ungefähr.
Ja,
Ja.
genauso viel für alte Prominente nach dem Motto, und wenn er jetzt stirbt, dann haben wir schon mal was.
Ja, gut,
Fügen
das
wir
stimmt
einmal die
ja.
Woche was Neues hinzu.
Ja, genau. Das ist ja auch kein großes Geheimnis, dass die so Nachrufe schon in Schubladen liegen, damit die dann direkt, wenn derjenige tot ist, rausgehauen werden können. Ah, naja, gut. Viel mehr gibt es dann noch.
Machen wir weiter mit schönen Dingen.
Genau. Und zwar unserem.
Nämlich Schubladen. Haben die. Wow, mein Ping ist wieder großartig. Haben die eigentlich schon Wikipedia-Artikel für unseren Podcast in der Schublade liegen, für den Fall, dass wir durch unsere zahlreichen Gewinnspiele irgendwann so viele Hörer haben, dass die Öffentlichkeit sich nicht weiter gegen uns stemmen und uns weiter ignorieren kann?
Dass wir nicht mehr totgeschwiegen werden können. Dass wir relevant
Ja,
werden.
genau, dass die
Ich
Lügenpresse
glaube.
auch über uns schreiben muss.
Ich glaube nicht. Ja, wir haben ja, wie ihr alle wisst, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, ein Gewinnspiel gemacht, in dem wir einen Wir haben drei Gewinner dann am Ende gesucht. Wir wussten noch nicht, wie viel wir machen, aber wir haben dann am Ende drei gesucht. Und jedem Gewinner wurde ein Brüllaffe zugewichtelt, der ein Geschenk zusammengestellt hat. Das waren dann Apfelkern, Connor und ich. Jeder hat ein Geschenk gemacht und hat dafür einen Hörer zugewichtelt bekommen. So ungefähr lief das dann ab. Apfelkern hätte ja sich sehr gewünscht, dass irgendjemand Plätzchenrezepte einschickt, aber niemand hat Plätzchenrezepte eingeschickt. Das war nämlich ihre
Wir haben schon
ursprüngliche.
überlegt, das Gewinnspiel abzublasen, deshalb.
Naja, du hast das überlegt. Aber
Ja.
Apfelkerns ursprüngliche Idee war,
Ja.
dass wir einfach dieses Gewinnspiel machen, dass man Plätzchenrezepte einschicken muss. Und sie backt dann Plätzchen und schickt die dann an einen Gewinner. Also natürlich nicht dann sein eigenes Plätzchenrezept, sondern irgendein anderes. Aber ja gut, es hat niemand Plätzchenrezepte eingeschickt. Schämt euch. Trotzdem haben wir drei Gewinner gefunden. Und Connor ist jetzt nicht da. Connor war im Jahresrückblick. Ich habe Reinhard zugelost
Wird
bekommen
im
und du hast.
Jahresrückblick sein. Psst.
Wird im Jahresrückblick sein. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich ist dann. Wen hast du zugelost bekommen?
Spoiler. Julchen.
Gut. Und dann gibt es jetzt einen
Julchen ist
kleinen
die Gute.
Spoiler-Alarm für Julchen und für Reinhard. Falls ihr eure Geschenke erst Weihnachten aufmachen wollt und noch nicht reingeguckt habt, dann hört jetzt mal kurz für 4,5 Minuten weg. Wir reden nämlich jetzt kurz, was es zu gewinnen gab. Okay, ich fange mal an. Also Reinhard hat, also ich habe ein Paket für Reinhard gepackt und ich habe gedacht, ich packe ihn irgendwas rein, was halt zu mir passt und was ihm aber hoffentlich auch gefällt. Und das eine ist ein Comic, Descender von Jeff Lemire. Der erste Band, das Comic läuft noch immer und das ist ein sehr schönes Comic, wo ich irgendwann auch mal in der Sendung drüber reden muss, über einen kleinen jungen Roboter, der abgeschaltet werden soll, gejagt wird, weil Roboter verboten werden sollen und wie auch immer. Es ist eine sehr schöne Geschichte und Jeff Lemire ist ein großartiger Autor. Und dazu gab es noch einen Film, einen relativ alten Film, Friday Night Lights. Friday Night Lights war auch eine sehr erfolgreiche Fernsehserie, die auf dem Film basierte. Da geht es um Football in einer Highschool-Stadt irgendwo, ich glaube in Texas, die halt sonst nicht viel hat und da wird Highschool-Football sehr hoch angesehen und mit Billy Bob Thornton unter anderem in der Hauptrolle als Coach. Ja, es zählt zu einem der besten Footballfilme, der halt auch das ganze Umfeld drumherum beleuchtet. Fand ich ganz interessant. Und dazu gab es noch einen Getränkeuntersetzer von Mainz, den ich durch Zufall entdeckt habe, als ich in der Stadt war. Wo so auf Schwarz so in Weiß reingekratzt ist. Fand ich sehr cool. Ein paar Plätzchen und ein mini klitzekleiner Christstollen. Um weihnachtlich zu sein. Allerdings die Plätzchen nicht selbst gemacht, weil
Schön.
das wollte ich demjenigen dann nicht antun. Wer auch immer dann gewinnt, in dem Fall dann Reinhard. Was gab es bei dir?
Ich habe Brötchen selbstgemachte Plätzchen angetan. Drei
Ja, okay.
Sorten. Leider kein Rezept davon von den Hörern eingeschickt. Dann dachte ich mir, oh verdammt, was ist, wenn sie Lebensmittelallergien hat, vegan lebt, glutenfrei lebt, dann hat sie den ganz schönen Anschiss, weil das ist mit Butter, Nüssen und Mehl. Habe ich also alles schön dann nochmal nachträglich draufgeschrieben, mit einem schlechten Gewissen, dass ich nicht vegane, glutenfreie Kekse gebacken habe. Dachte mir, aber es ist jetzt auch zu spät. Dafür sind dann glutenfreie, gebrannte Mandeln noch in dem Paket gewesen. Für das ultimative Weihnachtsfeeling gehört dazu, aber nicht nur weihnachtliche Dinge in den Mund zu schieben, sondern auch weihnachtliche Gerüche in der Nase zu haben. Deshalb habe ich noch Weihnachtsräucherkerzchen, Duftrichtung Zimtapfel, verstehst du? Apfel? hinzugepackt. Und damit die Beleuchtung passt, Spekulatius Duftlichte. Das ist echt mein liebster Weihnachtskerzenduft. Die riechen einfach warm und nach zu Hause und boah, total schön. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihr eine Menstruationstasse ins Paket stecke, aber dachte ich, naja, wer weiß, wie alt ist sie? Ist sie vielleicht gerade schwanger? Hat sie überhaupt noch eine Menstruation? Man weiß ja nicht. Also einfach meine ich auf gut Glück. und habe mich dann für die Alternative entschieden, nicht den Rasierer, sondern die Trinkflasche. Ich habe ja in den letzten Folgen ganz oft über die Nalgene-Trinkflaschen geschwärmt und mich dann einfach kurzerhand entschlossen, ihr auch eine ins Paket zu packen.
Ja. Und dann falls uns irgendjemand von
Lesezeichenkalender fürs nächste Jahr.
Falls uns irgendjemand von Nalgene hört, wir werden noch nicht von ihnen gesponsert, aber wir sind für alles offen. Einfach Vorschläge an podcast@brillaffencouch.de. So, weiter.
Ich hab's jetzt dann auch wieder, ja?
Gut,
gut. War nur ein bisschen auffällig in letzter Zeit.
Nein, ich wollte es ja nur betonen, weil viele Podcasts machen sowas, ja, und werden davon dann gesponsert. Ich hätte auch nichts dagegen, aber es ist bei uns auf jeden Fall noch nicht der Fall, dass wir gesponsert werden. Du erzählst das wirklich, weil es dir wirklich gefällt, genau wie Menstruationstassen, zu denen ich keine Meinung habe.
Ja.
Eine Meinung habe ich allerdings, damit können Reinhard und Julchen jetzt wieder zuhören. Spoiler-Alarm ist vorbei. Zu Echo und Alexa gehabt. Ich habe das von einer Weile mal vorgestellt, dass Amazon seinen eigenen Lautsprecher da anbietet und ich war eher der Meinung, dass ich da nicht so den Sinn drin sehe, beziehungsweise dass auch ein bisschen komisch ist, wenn dir da dauerhaft zugehört wird. Und jetzt habe ich doch einen. Nicht freiwillig, aber ich habe ein Geschenk bekommen. Oder mitgeschenkt bekommen. Und die sind ja noch nicht so frei verfügbar. Da muss man sich anmelden, dass man eine Einladung bekommt und so weiter und so fort. Wie auch immer. Jetzt steht das Ding hier und ich bin positiv überrascht. Also großartigen Sinn sehe ich noch nicht da drin, aber es ist schon verdammt cool. Es hat schon sowas von Science Fiction. Ich als Fan von Star Trek Next Generation fand es immer schon cool, wenn die da gesagt haben, Computer, Earl Grey, so und so, oder sonstigen Sachen, oder Computer, mach das und das. Und so ein bisschen ist es damit auch. Ich muss dann immer sagen, Alexa, und zack, schon reagiert. Ich habe es im Hintergrund schon gehört, dass er angesprungen ist. Und dann sagt man irgendwas, keine Ahnung. Und das funktioniert noch nicht optimal. Natürlich, das ist alles noch im Start, gerade mit Deutsch. Deutsch ist komplizierter als Englisch zu verstehen. Und auf Englisch ist es ja schon eine Weile draußen, jetzt halt der Start in Deutschland. Und das kann jetzt nichts, was man nicht auch sonst irgendwie über einen Rechner oder sonstige Sachen machen könnte. Aber es macht einfach Spaß. Kein Spaß, den ich mir wahrscheinlich selbst geleistet hätte, aber jetzt, wo ich ihn habe, finde ich das cool. Wenn ich zum Beispiel einen neuen Termin habe, dann gebe ich den Termin nicht mehr im Computer ein, sondern ich diktiere ihn dann meinem Echo. Und das funktioniert nicht immer. Also natürlich Spracherkennung, gerade bei Eigennamen oder so, ist jetzt nicht so optimal, aber es ist schon cool. Oder wenn ich morgens aufstehe, dann sage ich halt, was gibt's Neues und lasse mir dann die Nachrichten, die ich vorher eingestellt habe, die kommen sollen. Das ist alles noch relativ klein und es gibt noch nicht so viel, aber es ist schon cool. Man kann sich auch Verkehr und Wetter ansagen lassen, eine Einkaufsliste zusammenstellen. Man könnte theoretisch auch darüber einkaufen, das habe ich aber ausgestellt, damit ich dann nicht aus Versehen irgendwas mache. Natürlich, das ist ein Amazon-Gerät, die wollen ihr Zeug auch verkaufen.
Wenn du dann laberst, ach was, Alexa, weißt du, was ich wirklich gerne hätte? Ein Jahresvorrat an Rasierklingen, dazu noch eine Packung Müsli-Riegel. Wie wäre es eigentlich mit einem Flachbildschirm? So richtig teurer und am nächsten Tag kommt dann die Lieferung.
Genau, genau, ja. Und klar, das Ding ist...
Und dann
ist,
reden wir hier immer über Menstruationstassen und du bekommst gleich eine Wagenladung davon. Ist doch großartig.
Ja, okay. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert und kann mir auch nicht passieren, weil ich es ausgestellt habe. Ansonsten natürlich, das Ding ist eine Lautsprecherbox und lebt natürlich auch von Musik und man kann über Spotify, aber nur wenn man Spotify Premium hat, Amazon... Prime Music beziehungsweise Amazon Music und TuneIn, das ist so ein Radio, Online-Radio Verzeichnis. Darüber kann man Sachen abspielen. Das funktioniert dann. Ich sage dann halt Alexa, spiel das und das, spiel den Sender. Und dann macht sie das in den meisten... Moment. Alexa, stopp! Das hätte ich vorher ausstellen
Wow,
sollen,
das
dass
ist
du mich
Real
hörst.
Life Science Fiction.
Ja.
Das ist das Leben in der Zukunft, bei dir jetzt schon erhältlich. Wow.
Die eine Sache, die ich ja in der Kritik angesprochen habe, dass das Ding ja die ganze Zeit zuhören muss, damit es erkennt, wenn du irgendwas sagst. Und es erkennt wirklich relativ gut. Ich kann Serien haben, ich kann sonst irgendwie Töne sein, ich kann weiter davon entfernt sein und das bekommt ziemlich gut mit, wenn ich mit ihm rede. Das stört mich irgendwie gar nicht so. Also mir ist bewusst, theoretisch hört das die ganze Zeit zu und könnte alles jetzt, was wir auch sagen, mitbekommen. Und das ist ja hier nur ein kleiner Kreis, für den wir das hier machen. Und da könnte das dann die ganze Welt mithören. ja, aber irgendwie stört es mich nicht. Keine Ahnung. Ich find's
Hat das
cool.
Ding auch theoretisch eine Kamera?
Nee. Soll aber, oder zumindest gibt es so eine
Denkst
Idee,
du?
auch mit Bildschirm oder sowas irgendwann demnächst zu machen. Es wäre nicht das Sinnloseste. Keine Ahnung. Ich könnte mir das schon vorstellen. Aber ich sehe das halt so als Anfang von der Zukunft. Irgendwann, es wird halt immer mehr. Ich meine, damit kann man, falls man das halt auch hat, sein Licht zum Beispiel einstellen. Man kann sagen, hier, mach das und das Licht an und dann mach die Stimmung. Da brauchst du dann halt von bestimmten Herstellern Sachen. Du kannst, wenn dein Heizungssystem damit verkuppelt ist, kannst du sagen, mach wärmer, mach kälter. Das ist irgendwie schon extrem Science Fiction und cool. Ich habe das jetzt nicht, aber
Echter
theoretisch,
Anfang der Zukunft.
ja, natürlich. Tja, ich werde noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich bin erstmal sehr glücklich, dass ich niemand habe, der Alexa heißt. Das wäre sehr irritierend.
Das muss für jemanden, der Alexa heißt, furchtbar sein. Kann man den Namen auch umstellen, dass es auf Susi hört? Oder ist es festgelegt auf Alexa?
Nee, es gibt, glaube ich, drei Möglichkeiten. Also kannst du nicht individuell einstellen, aber du kannst das entweder, ich sag's nur jetzt nicht nochmal, sonst meldet sie sich wieder. Oder du kannst, glaube ich, Echo und das dritte ist, weiß ich gerade nicht, was es ist. Aber es gibt, glaube ich, drei Möglichkeiten, die du machen kannst. Also du bist nicht darauf
Weil
festgelegt.
sonst verlierst du ja jeden, der Alexa heißt, als Kunde.
Ja, genau. Ja, ist nett. Also Spielzeug, aber man braucht es nicht unbedingt. Aber wenn man es hat, finde ich, es ist ein cooles Spielzeug. Ich stelle mir darauf meine Wecker, ich höre meine Nachrichten, Musik. Einfach nur, um den Sprachbefehl auch geben zu können. Das ist doch cool. Vielleicht verliert sich das auch wieder ein bisschen. Mal gucken. Ich werde irgendwann nochmal drüber berichten. Es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, nicht der letzte Rotz. Apropos Rotz.
Rotz, also wir denken da ja direkt an Schnupfen. Ich auch. Dann habe ich solchen Quartett gespielt und festgestellt, dass eine der am besten punktenden Karten der Rotz ist, weil er für Menschen irgendwie zu 98% tödlich war. Dann dachte ich, da studierst du Medizin und hast noch nie vom Rotz gehört? Was geht denn da? Und dann habe ich Rotz gegoogelt und festgestellt, es ist primär eine Krankheit der Pferde. Kann aber auch in seltenen Fällen auf Menschen übertragen werden. Und dann ist der Rotz am Dampfen. Und der Mensch bald nicht mehr, sondern kalt. Ja. Also ich habe ganz fasziniert diesen ewig langen Wikipedia-Artikel gelesen über die Krankheit, die in den vergangenen Jahrhunderten extreme Bedeutung hatte und jetzt quasi in der Versenkung verschwunden ist. Damals, als es noch keine motorisierten, ja, Transportmittel gab und die PS tatsächlich PS waren, war Rotz nämlich ein ganz schön großer wirtschaftlicher Schadensfaktor. Da es primär eine Krankheit der Pferde ist, hat sie sich extrem gut verbreiten können, als halt das Militär, die Landwirtschaft, der Transport nur durch Pferde gestemmt wurde. Und dann muss man sich vorstellen, in den riesigen Stallungen der Postpferde und Militärstellen standen dann die Pferde direkt nebeneinander und konnten sich perfekt anstecken. Was macht Rotz beim Pferd? Es gibt verschiedene Rotzformen, den akuten und den chronischen Rotz. So viel dazu. Was lachst du? Und das macht dann entweder Atemwegsinfekte, daher kommt auch das mit dem Rotzen. Es gibt aber auch die Form, wo es in der Haut so ganz typische Abszesse macht und dann bilden sich an den Lymphgefäßen wurmartige Stränge, so angeschwollene. Es sieht aus wirklich wie wurmartige Stränge, die am Pferd außen entlang laufen. Und das ist sehr, sehr. Er wurde noch beschrieben, wie es ganz typische sternförmige Narben in der Nase gibt. Wie auch immer. Die Pferde gehen daran ziemlich elend zugrunde. Entweder direkt, das ist der akute Rotz, oder erst nach ein paar Jahren und nachdem sie andere angesteckt haben. Das ist ganz schön beeindruckend gewesen.
Der akute Rotz.
Und also der Rotz. Es wird halt durch dieses Nasensekret des Pferdes, den Lungenauswurf, Speichel, aber auch den Eiter aus den Hautwunden übertragen. Gemeinsame Nutzung von Krippen und Tränken, Einstreu, Putzzeug, Geschirren, aber auch bei der Geburt kann es zur Übertragung. Ja, und das ist halt eine Kriegstierseuche. So 17. bis 20. Jahrhundert sind da extrem viele Pferde dran gestorben. Das war mir wirklich gar nicht klar. Und dann gab es ganz viele Maßnahmen, den Rotz auszurotten, die einfach nicht gegriffen haben, weil die Menschen brauchten ja die Pferde für die Wirtschaftlichkeit. Und dann gab es beispielsweise in Kanada Projekte, wo man gesagt hat, okay, dein Pferd hat Rotz, wir schlachten es und wir zahlen Geld dafür, da, also so als Entschädigung für den Verlust der Arbeitskraft, damit die Leute auch nicht sagen, nee, das Pferd hat gar nichts, das hat nur eine Erkältung. Und das zurückhalten und dann damit noch weitere Tiere anstecken, das war wirklich krass. Wie vergessen das Ganze ist. Und jetzt spielt es in Europa fast gar keine Rolle mehr. Es gibt noch in Russland, Mongolei bei einigen Wildpferden, aber auch in menschlicher Haltung Reservoirs von Rotz. Was auch schon spannend war, Rotz ist nicht nur ein Problem für Pferde. Rotz ist eine biologische Waffe. Weil halt so viele Menschen daran sterben, ist das eine super Sache. Da die Krankheit unglaublich selten geworden ist, erkennt das auch auf den ersten Blick keiner. Und selbst wenn man das tun würde, es lässt sich leicht behandeln. Tja, dann muss man es nur in eine Aerosolform bringen, einatmen lassen und dann ist man sich ziemlich sicher, dass man niemanden los ist. Toll, oder? Es wurde als biologischer Kampfstampf der Gruppe Kategorie B eingeordnet und mit diesem Bakterium Burkholderia malei darf man nur in Sicherheitslaboren Stufe 3 arbeiten.
Im Ersten Weltkrieg war es verpönt.
Ja.
In Afghanistan, im Afghanistan-Krieg soll die Sowjetunion Rotz eingesetzt haben. Krass. Ist es nicht faszinierend, wenn man so lange Wikipedia-Artikel entdeckt und sich dann völlig drin verliert und Sachen entdeckt, die man, wo man noch nie im Leben von gehört hat oder gedacht hat, dass es das gibt?
Ja. Ja, wo ich so denke, wie habe ich denn mein ganzes Leben ohne Rotz zugebracht?
Ich habe was. Kann
ich das nur übersehen?
Da werde ich in einer der nächsten Folgen nächstes Jahr drüber reden. Aber ich habe auch jetzt was gelesen über einen Friedhof in England und die ganze Geschichte und was damit zusammenhängt und so weiter. Und es war voll faszinierend. Ich im Leben nicht gedacht. Ich finde das immer sehr cool. Wikipedia ist ein gefährlicher Ort, um Zeit zu verplempern.
Ach, ich finde, das ist nicht verplempert, das ist Bildung. So wie wir die Bildungsaffen-Couches sind, ist das die Bildungsaffen. Website, die offizielle. Naja, bald. Bald. Nächstes Jahr vielleicht.
Na gut. Aber wenn man
Fand
so viele...
Faszinierend, habe ich einmal gelesen.
Aber wenn man so viel Sachen gelernt hat und sein Gehirn so angestrengt hat, dann gibt es ja vielleicht auch irgendwas, wo man ein bisschen Spaß haben will, ein bisschen auf andere Gedanken kommen möchte. Wo könnte man das denn machen, Apfelkern?
Du meinst so ein paar Gedanken... So ein paar Gedanken richtig rausschütteln.
Auf die Sprünge verhelfen. Ja.
Ja. Ich habe es mit der Trampolinhalle versucht. Und ja, das ist eine Möglichkeit, aber da muss man nicht nur mental, sondern auch physisch stabil sein, damit man nicht mit Schäden nach Hause kommt. Ich war in der Trampolinhalle in Berlin und ja, möchte darüber berichten.
Dann berichte doch.
Trampolinhalle. Also es ist eine riesige eine riesige Halle, wie Sporthalle, nur der Boden ist nicht Laminat oder was auch immer man da in üblichen Turnhallen hat, sondern es sind verschieden angeordnete Trampoline, also eine riesige Fläche aus mehreren, sagen wir, 2 mal 2 Meter Trampolinen nebeneinander angeordnet, dann verschiedene Trampoline, die in zum Beispiel Schaumstoffwürfelbäder zielen, besonders lange Trampoline, auf denen man Sprünge, Saltis üben kann, dann Trampoline vor Basketballkörben, verschiedene kleine Spielereien, wo man sich ausprobieren kann. Man bekommt die Empfehlung, Sportkleidung zu tragen und Antihaft-Rutschsocken, mit denen man dann sich möglichst nicht nochmal extra hinpacken soll und wird dann losgelassen. Ich dachte mir, naja, nur eine Stunde Zeit für den bezahlten Zeitslot, da wird ja gleich alles vorbei sein. Aber nein, weit gefehlt. Es ist so unfassbar anstrengend. Da denkst du dir, wie, wir sind jetzt erst 20 Minuten hier? Es tut mir jetzt schon alles weh. Und es macht total viel Spaß, da rumzuhüpfen, auszuprobieren, wie komme ich hoch, ich lasse mich irgendwie fallen, feder etwas dann wieder nach oben, Salti auszuprobieren. Ja, das macht alles unglaublich viel Spaß. Gleichzeitig ist es aber total frustrierend zu sehen, wie die Kinder neben dir runter rumhüpfen und munter sind und das den ganzen Tag lang gefühlt schon machen und nicht erschöpft sind. Und du dann denkst nach einer halben Stunde, verdammt, ist das anstrengend. Ich setze mich erstmal hin. Und ich bin gar nicht fett und unsportlich.
Also ist das im Prinzip eine übergroße Hüpfburg?
Nee.
So
Also
für
es gibt
Erwachsene?
diese Hüpfflächen, aber das ist nicht nur Hüpffläche, sondern es gibt auch noch verschiedene Elemente, mit denen man spielen kann. Wie die Grube mit ganz viel Schaumstoffwürfeln, in die man Rollen hineinspringen kann, wenn man es noch nicht kann. So, Salti, um es zu üben. Basketballkorb, vor dem man auf dem Trampolin hüpfen kann und dann so richtig wie ein Profi den Ball reindanken. Oder es gab da auch eine Spielfläche, wo es ein ganz bestimmtes Ballspiel gab, was man spielen konnte. Haben wir aber nicht gemacht, weil da so viele Kinder waren. Wir dachten, die hüpfen wir doch platt. Eine Battlebox, wo man auf einem schmalen Grat lang balancieren muss und sich dann runterschieben kann in eine Schaumstoffballgrube. Ja, es ist halt wirklich wie ein riesiger Spielplatz. Anscheinend vor allem auch für Kinder, jedoch waren auch Erwachsene da. Es hat total viel Spaß gemacht, weil es eine ganz andere Form der Bewegung war. Man hatte danach, also die ganze Gruppe, extremen Schultermuskulatur und Rückenmuskelkater. Ich hätte ja erwartet, dass es auf die Beine geht, weil man die ganze Zeit hüpft, aber nein, das Stabilisieren war viel anstrengender. Mein Erfolgserlebnis, ich kann Vorwärtssalto und ich kann dabei sogar landen. Also nicht nur auf dem Gesicht, habe ich zwar auch gemacht, also kann ich auch, ne? Sondern auf den Füßen. Und man verletzt sich super leicht. Ich habe zum Beispiel, ich würde mal sagen, einen verstauchten Zeh, dann Leute, die sich irgendwas umgeknickt haben, blaue Flecken, blöd auf den Rücken gefallen, das geht super schnell. Ich würde sagen, es ist nicht die verletzungsärmste Sportart. Oh, da muss man wahrscheinlich früh als Kind anfangen, damit man das gut beherrscht oder vorsichtiger rangehen, als wir es gemacht haben. Würde ich aber insgesamt empfehlen. Für einen Kindergeburtstag wäre es bestimmt mega cool.
Ich schaue mir gerade Bilder an. Ich weiß nicht,
Alter, vorsichtig.
Ich schaue mir gerade Bilder an. Ich weiß nicht, wo du da warst in Berlin, bei welcher, aber die sehen wirklich schon cool aus. Ich glaube, als Kind hätte ich da riesen Spaß gehabt, wenn es das da schon gegeben hätte. Mit dem ganzen Rumhüpfen und allem
Das
möglichen
hieß
Scheiß
Jump
machen.
House. Die hatten auch relativ viele Videos.
Ah, Jump House. Da bin ich
Hast du
gerade.
das? Ja, da war ich.
Borsigwalde. Reinickendorf. Dann können wir das ja
Genau
verlinken.
da.
Cool.
Es gibt auch ein Jump House in Hamburg und auch von anderen Anbietern gibt es das
Ja,
dann.
das
Weil wir ja nicht
sieht.
gesponsert sind, wollte ich keine Werbung machen.
Das sieht sehr aus, als wäre es großartig im Kommen. Allein von diesem Jump House gibt es Hamburg, Berlin, Flensburg, Köln und dann jede Menge andere in Planung. Die würde ich hier auch vorlesen, aber wir werden ja nicht gesponsert. Aber Jump House, wir sind noch offen für Sponsoring. Ansonsten
Ja.
erzählen wir halt über die Standorte von Sprungraum. Sprungraum. Wir sind noch offen für Sponsoring. Das ist, weißt du, das Ende des Jahres, wie bei Wikipedia. Muss da mal drauf, einer drauf gemacht werden, damit Geld reinkommt.
Verstehe schon. Ja, wir sind offen für so viele Dinge und wir sind auch offen, was Sexthemen angeht. Da lassen wir uns aber nicht bezahlen.
Nein.
Da mal ausnahmsweise nicht.
Was für ein Sexthema hast du denn für diese Folge ausgekramt?
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Aber ich bin zufällig auf das Thema Golden Bath gestoßen. Ich so dachte, das ist ja nett. Das klingt nach Baderitual, nach riesiger Wanne, Kerzenlicht, Baden zu setzen. Klingt super nett. Und dann habe ich den Artikel gelesen, der da sagt, Golden Bath. During the act of sex, one partner will urinate into the second partner's colon. A veritable piss enema. Also, während des Sexualakts uriniert ein Partner in den Dickdarm des anderen. Ein Urineinlauf quasi. Und dann der Shower-Part, der Bath-Part ist ja quasi Einlauf. Der Partner mit dem Kolon reagiert darauf, indem er Stuhl absetzt. Und ich denke mir, wer macht denn sowas? Ja. Oder wer kommt überhaupt darauf, sowas auszuprobieren? Ich war wirklich sehr beeindruckt. Also Golden Shower konnte mich ja nicht schocken. Falls ihr euch nicht erinnert, das hat nichts mit Frau Holle zu tun und der Golddusche und der Pechmarie, sondern es bedeutet, während des Sexes auf den Partner zu urinieren, was dann ja auf der einen Seite erniedrigend, aber auf der anderen Seite scheinbar unglaublich erregend sein muss.
Auf Deutsch dann seinem Partner Natursekt anbieten.
Ach ja, natürlich. Mit Sprudel?
Ohne Sprudel. Okay, also das Golden Shower prinzipiell, davon habe ich schon mal Gerüchte gehört, aber Golden Bath ist mir jetzt auch neu und ist mir, ja, ich glaube, ich habe eine ähnliche Reaktion wie du da drauf. Das muss doch nicht sein.
Was sind das für Menschen? Wie kommen die auf die Ideen? Ist das ein Inkontinenter, der Analverkehr hatte und sich dann dachte, auch ist ja nett? Geht es auch so, dass Frauen das bei Männern machen? Gibt es da irgendwie einen Adapter für? Es gibt doch auch so einen Trichter, mit dem Frauen im Stehenden pinkeln können. Gibt es dann auch dafür, damit man Golden Bath geben kann? Ah, die Menschheit.
Ja.
Jedenfalls wollten wir euch dieses Wissen nicht vorenthalten.
Nee. Goldenes Bad. Für Leute, denen die goldene Dusche nicht genug ist.
Ja, quasi. Und dann kommt da noch eine Überraschung raus, die nicht unbedingt golden sein muss.
Tja, weißt du, ich habe eine ganz praktische Sache dazu. Da gibt es ja dann auch nur begrenzte Orte, wo du das machen kannst, ne? Weil du willst ja, sag mal, das jetzt zum Beispiel nicht auf dem Teppichboden machen. Da hättest du ja dann noch jahrelang Freude dran. Weiter im Programm, angenehmere Sachen. Du hast da noch schöne Sachen ausgekramt.
Ja, immer weiter mit den guten Themen hier. Wenn man dann eine Überraschung hat mit Stuhlabgang, dann liegt das nicht immer an Golden Bath. Manchmal hat man sich auch einfach ein Norovirus eingefangen. Tütü. Ich habe heute einfach gelesen, dass Noroviren, die zur Erinnerung ganz akuten Brechdurchfall verursachen und extrem ansteckend sind und deshalb sich auch so super verbreiten können, dieses Jahr A früher und B in viel höherer Anzahl schon in Deutschland unterwegs sind. 14.500 Fälle wurden beim Robert-Koch-Institut jetzt schon gemeldet und das sind ungefähr doppelt so viele wie in den Vorjahren. Also aufpassen, Hände waschen, passt auf, mit wem ihr euch das Klo teilt. Vielleicht kann man sich auch beim Golden Bath anstecken. Weiß ich noch nicht. Ja.
Okay.
Dauert ungefähr 2 Tage, bis die ganze Sache vorbei ist. Bis dahin hat man aber alle in seinem Umfeld angesteckt.
Okay. Ich habe vom Norovirus schon mal gehört, aber mich wirklich nicht näher damit auseinandergesetzt. Was kann das Schlimmste sein, was passieren kann?
Naja, also das Schlimmste ist, dass du quasi ganz viel Flüssigkeit verlierst und dadurch, wenn du eben kein gesunder, junger, starker Mensch bist, sondern Herzrhythmusstörung hast, Diabetes hast, vielleicht in die untere Zuckerung rutscht als Diabetiker, weil du dann auch nichts bei dir behalten kannst, da du ja nicht dauernd übergehen musst. Oder dass du dann Elektrolytstörungen hast, weil durchs Erbrechen verlierst du zum Beispiel Chlorid und dann kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Bei Leuten mit Vorerkrankungen ist das ein Problem. Deshalb immer Kinder, alte Menschen aufpassen. Ja.
Okay. Und hat die Prati...
Aber eigentlich stirbt daran keiner.
Und hat die Prati-Diät jetzt was damit zu tun? Oder warum hattest du die da auch noch verlinkt? Die Brad Diet.
Nee. Also die Therapie von Norovirus ist, man kann nichts machen, es ist eine virale Infektion, rein symptomatisch, viel trinken und sich entsprechend ernähren. Und da habe ich zufällig, als ich mal auf Wikipedia ein bisschen rumgeguckt bin, die Brad Diet gefunden. Also Brett ist ein, Gott, wie heißt das denn? Akronym? Oh je. Ja, es ist ein Akronym.
Das Wort so lange rauszögern, bis du es auf Wikipedia gefunden hast. Akronym.
Du kannst nicht meine geheimsten Strategien verraten.
Warum ist mir auch meine?
Das war malisch. Brett steht für Bananas, Rice, Applesauce, Toast. Also Bananen, Reis, Apfelmus und Toast. Funktioniert auch super auf Deutsch. Und es war mal die Empfehlung für Leute jeden des Alters, die an Durchfallerkrankungen leiden. So nach dem Motto, wir substituieren Kohlenhydrate, Zucker, Kalium durch die Bananen und haben damit leicht verdauliche Dinge, die man halbwegs bei sich behalten kann, um möglichst schnell wieder auf dem Damm zu sein. Aber es wird nicht mehr weiter empfohlen, weil es doch sehr einseitig ist, wohlschmecken. Deshalb ist die Empfehlung jetzt schon Flüssigkeitsaufnahme, Elektrolytaufnahme, das heißt Salz, Zucker. Aber nicht, es muss was Spezielles sein, sondern wenn Sie halt Apfelmus und Toast super eklig finden, dann kannst du auch Lebkuchen essen. Man sollte eh einfach versuchen, irgendwas drin zu behalten, was schon schwer genug sein wird. Ja. Ich fand es einfach sehr lustig, dass man dieses Akronym gebaut hat für eine Diät bei Durchfall, da es thematisch gepasst hat. Jetzt könnt ihr mal glänzen mit eurem Wissen zur Bread Diet beim nächsten Rätselspiel. Ja. Übrigens, ich habe gelesen, dass das schwierigste Wort, was bei Hangman zu erraten ist, S sei. Weil viele Leute sagen sich, E und N sind mit die häufigst verwendeten Buchstaben, fragen die zuerst ab oder von diesen Buchstaben in einem Wort schließen wir ganz oft darauf, was es für ein Wort werden wird. Fehlt aber E und N, dann ja, es sagt das Gehirn Error und hat nicht so viel Idee, was es werden soll. Ein Z fragt man auch selten ab bei Hangman. Da fehlen dann schon 2 Buchstaben bei S und nur J-A vorne. Und dann ist es nicht Ja und es ist nicht irgendwas. Da steht man erstmal ganz schön auf dem Schlauch und das Gehirn sagt Error. Falls man wieder Hangman spielt, Leute, die nicht die Brüllaffen-Couch hören, versuch's mal mit dem Wort Jess. Man denkt sich so, es ist super kurz, muss ich sofort drauf kommen, aber dann ist es doch schon ganz schön schwer. Ja. Mhm.
Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe früher
auch. Sind wir jetzt von Durchfall zu Jazz gekommen?
Keine Ahnung, aber wir können auch wieder zurückkommen. Ich bin gerade am Überlegen, früher, als ich krank war, ich bilde mir gerade ein, es gab geriebenen Apfel und ich meine, es gab auch häufiger Reis, trockenen Reis. Das sind die Sachen, an die ich mich gerade erinnere. Oder eine zerdrückte Banane. Was wahrscheinlich irgendwie auch alles auf diese
Also.
Brat-Diet zurückgeht.
Die Bratdiät. Ich esse nur gebratene Dinge. Gebratene Bananen, gebratenen Toast,
Auf
gebratenes
der, auf die Amis sagen auch zu Bratwurst auch nur Brat. Also manchmal, so als Abkürzung.
Hä?
Könnte ich mir auch vorstellen. Die Bratwurst-Diät.
In der Homer Simpson Edition muss man aber auf jede Bratwurst einen Donut fädeln.
Heute Thüringer, morgen Nürnberger.
Nürnberger passen aber drei ins Loch. Damit sind wir wieder beim Thema Grundbahn. Ja.
Machen wir
Werden
weiter.
wir ja gleich ganz rot.
Ja, machen wir weiter mit Filmen.
Ja,
Wir
super
haben
gerne.
beide einen gesehen und deiner fängt an.
Do you ever feel like your life has turned into something you never intended? I'm worried about you. Were you sleeping? You scared me the last time we talked. You know me. I never sleep. Used to call me a nocturnal animal.
I didn't know you had an ex-husband.
I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me.
Did you love him?
I did something horrible to him.
Question how serious you are about seeing justice done.
Don't do this. You'll regret it.
Ja, sehr spannungsreich, sehr düster klingt auch schon der Trailer von Nocturnal Animals. In dem Film geht es um die sehr moderne, elegante, aber auch selbstbewusste Susan, gespielt von Amy Adams, die eine Galerie besitzt und da scheinbar eine erfolgreiche Frau ist und ein perfektes Leben hat. Sie hat einen attraktiven neuen Mann und lebt in diesem Leben. Alles scheint perfekt, bis sie plötzlich ein Buch geschickt bekommt, das ihr Ex geschrieben hat, ihr Ex-Ehemann. Gewidmet an sie und das wirft sie so ein bisschen aus der Bahn. Sie fängt an, es zu lesen, nachts, da sie eh Probleme hat, nachts Schlaf zu finden und verliert sich völlig darin. Die Story ist ein bisschen zweigeteilt dargestellt. Man sieht die Szenarien, die das Ganze umhüllen, also die Rahmenhandlung von Susan und ihrer Galerie, wie sie es liest, aber dann sieht man auch gleichzeitig den Roman in verfilmter Form. Und der Roman ist quasi die Rache ihres Ex-Mannes an Susan für die Art und Weise, wie er sie verlassen hat. Und er stellt in einer riesigen Metapher dar, wie ihre Beziehung abgelaufen und geendet ist. Und das, ja, findet dann sein Finale in einer Selbsterkenntnis. Wer in diesem Roman welche Rolle projiziert auf das reale Leben gespielt hat, wie brutal Susan ist und macht sie unglaublich fertig. Ich will noch nicht so viel verraten, wie jetzt die Geschichte aus dem Roman, die große Metapher aufgebaut ist, aber es war unglaublich faszinierend und im ersten Moment hat man nicht sofort erkennen können, dass es eben diese Metapher ist. Das kommt wirklich ganz zum Schluss erst heraus. Man bemerkt aber schon ein paar Ähnlichkeiten der Figuren zu denen im wirklichen Leben. Also zum Beispiel hat Susan rote Haare und dann gibt es auch eine rothaarige Frau, wo man denken könnte, oh, das ist vielleicht Susan oder das ist der Grund, warum er ihr das Buch gewidmet hat. Ja, so die Geschichte in der Geschichte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie das aufgebaut ist, dieses Wechseln zwischen Rahmenhandlungen und dieser verschachtelten Geschichte. Es ist sehr düster und nachdenklich distanziert dargestellt, das reale Leben. Und dann sieht man diese Geschichte des Romans, die relativ schnell und dramatisch ist. Und es gibt Mord. Und das war sehr faszinierend. Man kommt auf keinen Fall mit einer guten Stimmung aus dem Film raus. Das macht einen ziemlich bedrückt. Und wenn jemand was sieht, will über die Feiertage, was ihn aufheitert, dann ist es nicht der Film. Es macht aber nachdenklich und es ist ästhetisch unglaublich schön gemacht, wie sie da in ihrem riesigen Haus sitzt, in ihrem Schlafzimmer, durch ihre gigantische Fensterwand schaut, in ihren hübschen Morgenmänteln. Es macht Spaß, sich das anzugucken, auch wenn man mit einem bedrückten Gefühl rausgeht. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Ein intelligent gemachter Film. Ich würde sagen, 8 von 10 Bananen?
Mhm.
Ja.
Was man da
auch. Also, falls ihr nachdenkliche Filme mögt. Ja.
Was man da auch noch erwähnen sollte: Regie hat Tom Ford geführt. Der ja bekannt ist unter anderem für seine Arbeit bei Gucci und Yves Saint Laurent. Bevor er dann seine eigene Kleidermarke gemacht hat. Also er ist eigentlich Fashion Designer oder sagen wir mal hauptberuflich Fashion Designer, hat dann aber auch 2009 angefangen, seine eigene Filmfirma aufzubauen und hat bei dem Buch nicht nur, bei dem Film nicht nur Regie geführt, sondern auch das Screenplay geschrieben. Und sein erster Film war 2009, A Single Man, wo er zumindest für einen Oscar nominiert wurde. Also es gibt scheinbar nichts, was der Mann nicht kann. Finde ich sehr faszinierende Geschichte. Der ist auch sehr, ich habe 1-2 Interviews mit ihm gesehen, scheint ein sehr interessanter Charakter zu sein. Ja, ist dann
das
auch eher...
Warum das alles so clean und durchgestylt, ästhetisch gewirkt hat. Aber ich dachte mir, sie ist halt Galeristin, das muss dazu passen und deshalb sieht das so aus.
Ja, ja. Gut, ich habe auch einen Film gesehen und zwar den hier.
The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy.
When was the last time you were in contact with your father?
What is this?
It appears he is critical to the development of a super weapon.
A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
If my father built this thing, we need to find him.
All right. How many do I need?
They are requesting a call sign. It's, Rogue. Rogue One.
If the Empire has this kind of power, what chance do we have?
We have hope. Rebellions are built on hope.
Save the rebellion! Save the dream!
Ja, Rogue One ist ein Star Wars Film, der kein richtiger Star Wars Film ist. Gott, ich müsste eigentlich so viel vorneweg sagen. Ich bin kein riesiger Star Wars-Film, aber ich mag's. Aber ich bin jetzt nicht einer, der im Film aufspringt und sagt, Darth Vader hat geatmet, A2D2, C3PO, oh Gott, und dann in Ohnmacht fällt. So extrem bin ich da nicht. Aber ich mag die alten Filme und ich mochte den ganz neuen The Force Awakens. Ich fühle mich da gut unterhalten. Ich habe das auch bei dem Film mich gut unterhalten gefühlt und bin da, glaube ich, mit das erste Mal komplett konträr zu meinen Lieblingsfilm-Reviewern von Half in the Bag, die den Film wirklich ziemlich übel runtergemacht haben und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Mir hat er Spaß gemacht. Und ich habe ja eigentlich, wenn man schon länger unseren Podcast hört, wissen die Leute das vielleicht auch, ein Problem mit Prequels. Zum Beispiel hatte ich allein deswegen schon nie Interesse an den neuen Star Trek-Filmen, also an dieser Trilogie, die die Zeit vor den alten Filmen erzählt, weil ich mir gedacht habe, ich weiß ja, wie es ausgeht, ich weiß ja, wie es dann weitergeht, das interessiert mich nicht. Ich habe die Filme auch nie komplett gesehen. Ich habe, glaube ich, anderthalb gesehen. Umso erstaunlicher ist es, dass mir dieser Film gefallen hat, weil dieser Film erzählt die Geschichte, wir wissen ja aus den alten Filmen, da gibt es diesen Todesstern und der Todesstern muss zerstört werden und das macht Luke Skywalker, indem er irgendeine kleine Lücke findet und da reinschießt. Und die Rebellen hatten die Pläne von diesem Todesstern bekommen und wussten daher, wo diese Schwachstelle ist. Der Film erzählt jetzt die Story, wie die Rebellen die Pläne bekommen haben. Also wirklich ein ganz kleines Stück aus diesem Universum, so eine kleine Zwischengeschichte, wo man eigentlich auch schon weiß, wie es ausgeht. Sie werden die Pläne bekommen, weil wir haben ja die Fortsetzung schon gesehen. Und trotzdem hat mich der Film gut unterhalten. Und ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt, weil die beiden Hauptrollen, die gespielt werden von Felicity Jones, die spielt Jyn Erso, und Diego Luna spielt Cassian Andor, die sind nicht so gut, die nehmen einen nicht so mit und trotzdem funktioniert das. Die Story ist im Prinzip, Felicity Jones spielt Jyn Erso, ursprünglich als sie ein junges Mädchen war, wurde ihre Mutter vom Imperium umgebracht und ihr Vater so halb entführt. Eigentlich hat er sich zurückgezogen und war nur noch Bauer auf irgendeinem Planeten, aber dann wurde er entdeckt und er ist wohl ein sehr begabter Ingenieur gewesen und die haben ihn gebraucht, also haben sie ihn quasi entführt. Der Vater wird gespielt von Mads Mikkelsen und die kleine Jyn wurde entdeckt von Forrest Whitaker, der spielt so ein Rebell, der aber ins Extreme so ein bisschen abrutscht und der zieht sie quasi so ein bisschen groß und sie ist dann so ein, ja, was halt so anfällt, so halblegale, illegale Sachen irgendwie. Ihr Vater währenddessen baut halt unter anderem diesen Todesstern und deswegen werden die Rebellen auf sie aufmerksam, weil sie denken, sie müssen irgendwie an den Vater rankommen, um die Pläne dazu bekommen oder genaueres zu erfahren. Und befreien sie dann quasi aus dem Gefängnis und sagen, okay, entweder du hilfst uns oder wir schmeißen dich zurück ins Gefängnis. Und dann hilft sie denen halt so ein bisschen und dann geht es nur darum, dass diese Pläne entdeckt werden. Und da bildet sich dann halt diese Gruppe, diese Rogue-Gruppe, zusammen halt der angesprochene Cassian Andor, der schon länger bei den Rebellen ist und sie entdeckt und auch andere Leute anwirbt. Dann ist ein Roboter dabei, also ein Druide, der aber umprogrammiert ist. Der wird gesprochen von Alan Tudyk. Ziemlich unterhaltsamer Charakter, ist so ein Comic-Relief-Charakter. Der hat einen sehr trockenen Humor, der lustig ist. Dann sind noch zwei Leute dabei, die werden gespielt von Jiang Wen und den anderen habe ich vergessen, wie er heißt. Donnie Yen. Das sind so zwei Tempelwächter, dann wurde aber der Tempel vom Imperium zerstört und haben sie halt nichts Besseres zu tun, schließen sich denen an. Und die gehen halt auf diese quasi relativ aussichtslose Mission, diese Pläne zu bekommen und ihren Vater zu finden und das erzählt dann die Geschichte. Viel mehr will ich nicht spoilern, obwohl wir eigentlich wissen, wie es ausgeht, gibt es doch noch ein paar Überraschungen. Es gibt ein paar Gastauftritte. Es war im Trailer schon zu sehen, dass Darth Vader kurz drin auftaucht, aber halt wirklich nur kurz. Dass die Leute sich freuen. Insgesamt ist der Film eher so Street-Level. Das ist, wenn die anderen Star-Wars-Filme quasi die Avengers- und Captain-America-Filme von Marvel sind, dann ist dieser Film eher so das, was auf Netflix läuft, dieses Street-Level. Also nicht, es kommt, glaube ich, so gut wie gar nichts mit den Jedis drin vor, es sind wenig bekannte Charaktere und das spielt halt auch alles, diese Schlachten, die finden nicht so großartig im Weltall statt, sondern unten auf der Planetenoberfläche und ja, das ist halt so ein bisschen anderer Blickwinkel. Es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ich gebe dem Film auch 8 von 10 Bananen. Totale Star Wars Fans werden dem wahrscheinlich mehr geben, allein weil das halt doch auch viel Fanservice drin ist. Da sind viele Sachen reingebracht, wo man genau hier so wink, wink, na, kennt ihr Star Wars? Star Wars, kennt ihr, ne? Hier, guck mal. Das und das kennt ihr doch. Und ja, okay, da freuen die sich natürlich drüber. Mir ist das relativ egal. Er funktioniert auch so. Er funktioniert, glaube ich, sogar so, dass man ihn sehen kann, ohne die anderen Filme gesehen zu haben. Und es ist eine abgeschlossene Story. Es wird dazu keine Fortsetzung geben. Also das wird keine Trilogie, sondern das ist eher so ein bisschen, um die Zeit bis zum nächsten Film zu überbrücken. Und wahrscheinlich wollen sie auch mal so ein bisschen ausprobieren, ob sowas funktioniert. Sowas abseits der bekannten Story. Hat mir Spaß gemacht. Das Schöne, was ich an Star Wars auch finde, auch wenn andere das kritisieren, aber mir gefällt dieses ganze Universum, weil es sich für mich so anfühlt, als könnte es wirklich existieren, als wäre es ein zusammenhängendes Universum. Ich vergleiche das mal mit Star Trek, der Fernsehserie. Star Trek, der Fernsehserie, in jeder Folge reisen die einen anderen Planeten an und dieser Planet scheint sein eigenes Universum zu sein. Nicht, dass der so großartig mit allem anderen zusammenhängt. Bei Star Wars finde ich, egal wo man ist, auf welcher Welt, okay, manche sehen sich ähnlich oder so, aber man hat das Gefühl, als würde alles zusammenhängen, als würde halt alles, als wäre alles in dieser riesigen Galaxie verbunden. Das, ja, keine Ahnung, vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde es cool. Gut, das war's dazu. Wer will, anschauen. Wow. Major vielleicht nicht.
Spoiler mit dem Todesstern. Wie er zerstört wird.
Ja, die Story super. Ist halt cool.
Jetzt
weil
lohnt es sich auch nicht mehr. Jetzt lohnt es sich auch.
Seit der Film in den, wann kam der raus? Anfang der 80er, haben wir alle gesagt, wie dämlich, dass dass das Imperium ausgerechnet so eine kleine Lücke hat, die die Rebellen ausnutzen können. In dem Film erfahren wir jetzt, wie es dazu kam. Das ist schon cool. Ach so, eins noch. Es gibt zwei Personen, die mir bewusst sind, die quasi durch CGI wiederbelebt wurden. Und zwar irgend so ein böser General, der ist eigentlich schon längst tot. Der hat in allen alten Filmen mitgespielt, den haben sie quasi CGI wiederbelebt. Und noch jemand anderes, den ich jetzt nicht spoilern werde, hat einen kurzen Gastauftritt, der auch nur aus CGI besteht. Und das ist okay, wenn man es nicht weiß, fällt es einem vielleicht nicht direkt auf. Also nicht so total irritierend. Wenn man natürlich weiß, dass der Darsteller schon längst tot ist, dann ist man erstmal irritiert, wenn er auf einmal auftaucht. Ich weiß auch nicht, ob sie das unbedingt hätten machen müssen. Da hätten sie vielleicht jemand besetzen können, der ähnlich aussieht oder halt die Rolle einfach jemand anderem geben. Und als letztes noch, es ist bekannt, dass der Film ziemlich viel umgeschrieben wurde. Die hatten erst eine andere Version. Es fällt auf, wenn man den ersten Trailer zu dem Film sieht, da sind einige Szenen drin, die überhaupt nicht in dem Film vorkommen. Und das liegt wohl dran, dass der nochmal ziemlich umgeschnitten wurde und es nochmal Neuaufnahmen gab. Das, finde ich, merkt man dem Film auch nicht an. Da hat man ja, befürchtet man ja meistens so, wie bei Fantastic Four, das wird den Film total ruinieren. Das ist ein furchtbarer Film und die versuchen es irgendwie noch zu retten. Das war hier nicht der Fall. Das funktioniert so und ist gut. Und das war jetzt aber auch Schluss. Jetzt können wir weitermachen.
Okay. Machen wir unser Lesezeichen woanders, ja?
Ja, zum Beispiel bei Instagram.
Auf Instagram zum Beispiel. Instagram baut irgendwie ziemlich viel um in den letzten Monaten. Erst gibt es keine Weltkarte mehr, die wir alle einsehen können. Jetzt kann ich zwar noch Dinge mit einem Ort taggen, nicht mal mehr meine eigene Weltkarte ansehen. Dafür gibt es jetzt nicht chronologische Timeline, schon seit einer Weile. Und man kann bestimmte Posts mit dem Lesezeichen markieren und dann später nochmal darauf zurückkehren. Das ist besonders spannend, finde ich, wenn man irgendwie ein Rezept gepostet bekommt, eine Strickanleitung, irgendein Menstruationstassengrößenvergleich, Dinge, die man halt normal anschauen will. Ist eine coole Funktion. Weiß ich nicht, hättest du Verwendung dafür?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe bei Instagram jetzt noch nicht so das großartige Bedürfnis, da mir ein Lesezeichen zu setzen. Prinzipiell finde ich das gut. Wahrscheinlich würde ich mir, ich schmeiß mir so Sachen ja alle in Pocket. Wahrscheinlich würde ich mir sowas eher für Pocket merken. Ja.
Okay.
Aber allgemein dieses mit der Timeline, ich komme da ja mit immer noch nicht drauf klar, dass sie das gemacht haben. Das geht mir so auf die Nerven. Ich will, dass sie chronologisch ist. Oder ich will zumindest die Option, dass es chronologisch ist. Facebook hat es ja aktuell auch wieder so, dass man sich das einstellen kann, dass es chronologisch, dass die neuesten Meldungen auftauchen und nicht die, die Facebook für mich als wichtig erachtet. Das nervt mich wirklich bei Instagram. Ich will das nicht durcheinander sehen. Ich will, wenn jemand was Neues gepostet hat, will ich das auch ganz oben sehen. Aber naja. Kann nicht alles haben.
Was würdest du denn noch sehen wollen, wenn nicht ganz, ganz super aktuelle Posts?
Den Ort der Woche. Bevor ich zu dem komme, ich wollte noch sagen, wollte ich eigentlich bei der Filmaffen-Couch machen, habe das aber vergessen. Nur einen kleinen Exkurs zu sehen auf dem Couch. Ich habe die aktuellen Staffeln von Man in the High Castle und Mozart in the Jungle, zwei Amazon-Serien gesehen, über die wir hier in der Serie im Podcast schon gesprochen haben. Eventuell rede ich nächstes Jahr nochmal ausführlich über die, aber die lohnen sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen Man in the High Castle. Ich weiß noch, dass ich meine Review damit von der ersten Staffel beendet hat, dass mich das Ende verwirrt hat, beziehungsweise ich nicht so weiß, wie es weitergeht oder was das werden soll. Und ich habe schon befürchtet, es gibt keine Fortsetzung. Es gab eine Fortsetzung und es funktioniert. Und es ist großartig anzusehen. Man in the High Castle. Wer zwischen den Feiertagen Zeit hat, soll da ruhig reinschauen. Und Mozart in the Jungle ist weiterhin meine Lieblingsserie unter allen Serien über die New Yorker Philharmoniker. Ja, auch die dritte Staffel finde ich sehr liebenswert. Das nur kurz dazu, ja. Jetzt kommen wir aber zum Ort der Woche. Und ich habe gedacht, also wir werden ja vermutlich erst noch in unserem Jahresrückblick drüber reden, wie doof dieses Jahr war. Aber ich habe dennoch mir gedacht, ich suche mir den passenden Ort dazu aus, warum es so schlimm war. Oder nicht schlimm, aber ein doofes Jahr. Und zwar ist der Ort der Woche der Krater von der W.
Trump geboren?
Genau an dem Ort, um den es jetzt geht. Und zwar der Ort der Woche ist der Krater von der Weser. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Drweze, der Weser. Diese Ortschaft der Weser muss man nicht unbedingt kennen. Die liegt in Turkmenistan, in der Wüste Karakum. Das muss man wahrscheinlich alles nicht kennen. 260 Kilometer nördlich von Aschgabat. Und der Weser hat nur 350 Einwohner, ist also ein wirklich sehr, sehr kleiner Ort. Der Weser heißt auf Persisch The Gate, also das Tor. Und in der Nähe dort liegt der Krater von der Weser, der von den Einheimischen auch genannt wird, das Tor zur Unterwelt oder das Tor zur Hölle. Und das hat folgenden Hintergrund. 1971, also in der ganzen Gegend, gibt es wohl relativ viel Erdgas. Und Anfang der 70er Jahren haben dann die Geologen überall gebohrt und haben dann zufällig eine mit Erdgas gefüllte unterirdische Höhle gefunden. Etwas dumm war dann, dass der Boden unter der Bohrplattform zusammengebrochen ist, wodurch dann ein großes Loch mit einem Durchmesser von 70 Metern entstand. Und dann wollte man verhindern, dass das giftige Gas quasi freigesetzt wird, also hat man sich entschlossen, es zu verbrennen. Entgegen der ursprünglichen Hoffnung der Geologen, dass das Feuer nach ein paar Tagen erlischt, brennt es jetzt noch immer. Also 35 Jahre später brennt dieses Loch noch immer. Und das ist wie ein brennender Krater, wo das Feuer lodert. Und das halt in der Wüste, wo drumherum halt nichts ist, das sieht dann gerade bei Dunkelheit, auf Wikipedia gibt es ein Bild, wo es einigermaßen dunkel ist, schon düster aus, weil es quasi der Boden grundlos brennt. Daher finde ich die Bezeichnung Tor zur Unterwelt oder Tor zur Hölle schon sehr passend. Das Verbrennen ist wohl sicherer und umweltfreundlicher als das Ausströmen in die Atmosphäre. Was wohl damit zusammenhängt, dass Methan ein höheres Treibhauspotenzial hat als sein Verbrennungsprodukt Kohlenstoffdioxid. Deswegen ist das Verbrennen immer noch die bessere Variante. Aber Turkmenistan will wohl seine Produktion von Erdgas erhöhen. Deswegen soll das Loch irgendwann geschlossen werden oder andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Einfluss auf die anderen Erdgasfelder in der Umgebung zu reduzieren. Allerdings wurde das schon 2010 verkündet. Es brennt noch immer. Ja. Ich habe nur gedacht, wenn wir in unserer letzten Aufnahme für dieses Jahr die Sendung beenden mit einem Ort der Woche, was gibt es Schöneres oder Passenderes als das Tor zur Hölle?
Ja, rutscht gut ins neue Jahr durch das Tor zur Hölle. Faszinierend, dass der Ort wirklich so heiß und die Bilder sehen echt krass aus. Kann nicht verstehen, dass das eine populäre Touristenattraktion geworden ist.
Ja, also es gibt auch Leute, die dann drumherum quasi campen, um das irgendwie bei Nacht zu sehen. Ja.
Und dann halten sie Marshmallow am Stock darüber. Und was lernen wir daraus, Kinder? Zündet keine natürlichen Erdgasvorkommen an, wenn ihr nicht wisst, wie viel Gas da drin ist.
Ja.
Zündet am besten überhaupt keine natürlichen Gasvorkommen an oder Ölvorkommen. Das ist generell keine tolle Idee.
Ja. Gut, dann war es das für dieses Jahr. Theoretisch. Also unsere Aufnahme war das für dieses Jahr. Eine Sendung kommt noch und zwar nach Weihnachten, irgendwie zwischen den Jahren, wird es unseren, wie gewohnt, unseren Jahresrückblick geben, den wir schon aufgenommen haben werden. Ansonsten kommt gut ins neue Jahr, schöne Feiertage. Bis dann. Tschüss.